sozialistischer Protest aussehen kann. Die Flamingos bleiben nicht einfach im Schlamm stehen und gucken zu.
Das war der Südnordfunk. Ihr habt die August-Sendung gehört. Wir machen keine Sommerpause. Ihr hört uns wieder am 1. September, wie gewohnt, um 16 Uhr. Danke an alle, die mitgewirkt haben.
Radio frei. Das ist Radio frei. Ihr habt eingeschaltet heute am Donnerstag, den 20. August, zum Unterdessen-Magazin. Unterdessen ist der Name für unser Vormittagsmagazin, wochentags 9 bis 11 Uhr, hier auf der Frequenz 96,2. Oder ihr hört im Internet, weltweit, egal wo ihr gerade seid, ist Radio frei zu empfangen. Immer mit wechselnden Moderatorinnen und heute am Donnerstag begrüße ich euch am Mikrofon. Mein Name ist Christine. Wir haben eine schöne regnerische Nacht hinter uns, die Abkühlung gebracht hat und die vor allem endlich Regen gebracht hat. Heute werden es bis zu 24 Grad in Erfurt und kein Regen wird mehr fallen. Das heben wir uns nämlich auf bis zum Samstagmorgen. In den kommenden 2 Stunden gibt es nicht den Wetterbericht, sondern andere Themen habe ich vorbereitet. Gestern war ich an der Volkshochschule Erfurt in der Schottenstraße, denn da gab es einen Schnuppertag. Reinschnuppern in Kurse, die die Volkshochschule anbietet. 45 Minuten Zeit, um mal zu schauen, ist das was für mich? Diese Sprache, jener Sportkurs, dieses Malangebot. Und ich habe mich einmal umgehört. Unter den Dozenten und Dozentinnen, aber auch unter Menschen, die reingeschnuppert haben in die Kurse. Außerdem blicken wir zurück auf die letzten Monate, die letzten 3-4 Monate, und zwar auf die extrem rechte Szene in Erfurt. Das tue ich zusammen mit MOBE, der mobilen Beratung in Thüringen, denn sie schauen, welche Aktivitäten gibt es, welche großen Veranstaltungen, welche Bedeutung haben diese Treffpunkte, diese Szeneveranstaltungen für die extreme Rechte. Aber auch der Blick, was lief gut in den letzten Monaten mit Blick auf die engagierte Zivilgesellschaft in Erfurt und drumherum. Einen kleinen Einkaufszettel der Woche habe ich gefunden und mitgebracht. Den gibt's auch. Und in der 2. Stunde begrüße ich dann Felix vom Kinoclub Erfurt hier im Studio. Wir schauen, welche Filme laufen im Kinoclub, aber welche Filme könnt ihr woanders noch sehen, sei es im Open-Air-Kino oder auf anderen Leinwänden an ganz anderen Standorten in der Stadt, zum Beispiel am Wiesenhügel oder in der Magdeburger Allee. Und zwischendrin gibt es natürlich Musik, den ein oder anderen Veranstaltungshinweis. Vollgepackte 2 Stunden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch viel Spaß im Programm von Radio frei. Haben sich Franzi und Craig ausgetrommelt. Und weiter geht's mit Musik von Lola Young, Messi.
like minus 4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.
Musik von Lola Young hier bei Radio Frei. Etwas über Wildkräuter lernen, Spanisch oder auch ein Aquarellmalkurs. All das war gestern möglich an der Volkshochschule Erfurt in der Schottenstraße, kostenlos, beim Schnuppertag. Einfach mal schauen, gefällt mir das, was da erklärt wird, gelehrt wird, oder gefällt es mir gar nicht so gut. Das war gestern möglich. Etwa 70 Kurse gab es und ich war in der Schottenstraße vor Ort mit dem Mikrofon und habe mich einmal umgehört, welche Eindrücke die Besucherinnen der Kurse haben, aber habe mich auch unterhalten mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Dozentinnen an der Volkshochschule gestern beim Schnupperkurs, Schnuppertag.
Wir steigen direkt mal ein, heute beim Schnuppertag an der Volkshochschule. Wir haben hier ein Programmheft und neben mir steht
Herr Bimböse, der Leiter der Volkshochschule.
Sie haben hier dieses Heft, viele Seiten gibt es mit viel Programm, heute über 70 Schnupperkurse, richtig?
Ganz genau. Und zwar von Sprache bis Capoeira bis, was gerade noch läuft, Pancake braten.
Für Kinder oder Erwachsene?
Für Kinder.
Werden Sie auch ein Pancake abbekommen?
Das hoffen wir tatsächlich, dass genügend übrig bleibt.
Gut, wir stehen hier draußen und warten auf die Pancakes.
Genau, so machen wir das.
Wie ist denn das Programm mit den über 70 Schnupperangeboten überhaupt entstanden?
Na, die Fachbereiche haben insgesamt einmal durchgekämmt, was sind die Sachen, die immer gut gehen, was sind Sachen, die man einfach mal zeigen will, dass wir sie haben. Und dadurch entstehen dann halt die Schnupperkurse und auch in der Summe dann halt. Dass man eben mal reinkommen kann. Man guckt eben mal in den Kurs, setzt sich dazu, ist es was für mich oder nicht.
Gut, bis die ersten Pancakes kommen, schaue ich mich noch mal ein bisschen um. Vielen Dank, Herr Bimböse.
Bitte.
Hallo, für Radio Freien Erfurt höre ich mich mal ein bisschen um heute hier beim Schnuppertag. Ich finde Sie hier sitzend im Hof der Volkshochschule. Sie blättern durchs Programm. Haben Sie schon was gefunden?
Ich habe mir gerade eine Markierung gemacht. Das würde ich vielleicht mal anschauen. Vektorgrafik. Mhm. Aber ich habe das Programm auch jetzt erst gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange bleibe.
Ja.
Mhm. Ich wollte mir vor allen Dingen das neue Programm mitnehmen für 2027. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob es das schon richtig gibt.
Das heißt, Sie sind auch regelmäßig an der Volkshochschule?
Ja, ich bin regelmäßig hier. Mhm.
Darf ich fragen, welche Kurse Sie besuchen?
Also gern und in letzter Zeit häufig habe ich Improvisationstheater besucht. Leider wird es nicht so oft angeboten, aber ich gehe da sehr gern hin. Ich war auch schon bei Malen und ich war auch bei Sprachen und bei Schmuckgestaltung. Also schon seit vielen Jahren bin ich immer hier. Ja.
Sind Sie auch am Schnuppern? Suchen Sie noch?
Ich wollte erstens mal schauen, was überhaupt im Angebot ist. Und dann interessieren mich zwei bestimmte Sachen. Das ist einmal die Lichtfotografie und dann Konversation Englisch. Vielleicht entdecke ich sogar noch was anderes Schönes.
So, ich bin in die Räume der Volkshochschule reingegangen. Hier auf den Fluren begegnen mir Menschen. Sie gehen die Treppen hoch, sie gehen die Treppen runter und jetzt bei mir steht
Grit Kästner und ich freue mich heute über den Schnuppertag. Ein Konzept, was wir seit 4 Jahren ziemlich erfolgreich bestreiten und einmal in die Kurse der Volkshochschule schnuppern, kostenlos und unverbindlich. Und jeder hat heute die Chance, hier zu kommen und den Kurs für sich auszuprobieren, zu entdecken, ganz neue Welten zu entdecken und zu überlegen, ist das Konzept oder der Dozent auch für ihn das Richtige.
Das Ganze im Schnupperformat, das heißt kürzer als sonst. Heute dauern die Kurse ja nur 45 Minuten. Und sonst?
Also sonst kommt es auf den Kurs drauf an. Während Sprachkurse mehrwöchig sind. Auch die kann man heute erschnuppern, Spanisch, Englisch, Französisch. Gibt es natürlich auch Vortragsreihen, wo man mit einem Vortrag an einem Abend halt schon zufrieden ist.
Sie laufen ja hier auch durch die Gänge, sehen die ersten Leute, die aus den Kursen rauskommen. Haben Sie schon Rückmeldungen, wie die Menschen reinschnuppern konnten, wie es Ihnen heute hier gefallen hat?
Rückmeldungen habe ich noch keine. Dazu ist es zu früh.
Wir sind zu früh. Wir sind auch noch vor den Pancakes.
Nee, die Pancakes laufen gerade. Wollen Sie mal reinschnuppern? Ja, kommen Sie mal mit.
Ich darf reinschnuppern. Ich darf mal hören, wie das in dem Kurs war. Möchte jemand von Ihnen mir schon mal eine kurze Rückmeldung geben?
Wir dürfen die Pancakes probieren. Sie haben sehr lecker geschmeckt, waren sehr fluffig. Und genau, haben uns noch über die weiteren Kurse informiert. Mhm. Und ich glaube, wir kommen zur Weihnachtsbäckerei wieder.
Oh. Und was ist das Geheimrezept für besonders fluffige Pancakes? Was haben Sie da heute gelernt?
Ich glaube, man darf nicht zu lange rühren. Man muss warten, bis sich die Bläschen bilden, dann rumflippen und natürlich das richtige Topping. Je nach Geschmack, Apfelmus, Nutella, Puderzucker oder Ahornsirup eignen sich hervorragend.
Neben mir steht die heutige Köchin der Pancakes, Christine.
Ja, hallo.
Es riecht hier sehr, sehr gut und vor uns steht in einer sehr sauberen Küche, wie mir auffällt, ein Teller mit bestimmt noch 20 Pancakes drauf. Das geht heute auf Sie zurück, ja?
Ja, genau, richtig. Ja, die sind jetzt noch übrig, die kann man probieren. Mhm. Genau, und die sind wirklich sehr, sehr lecker, alle sind begeistert. Genau.
Wie sind Sie dazu gekommen, einen Kochkurs zu leiten, in dem man lernt, wie man die richtigen fluffigen Pancakes backt?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich Ernährungsberatung studiert gehabt. Genau, ist schon etwas länger her. Und da hatte ich dort selber auch Kochkurse gehabt, die ich mit dran teilgenommen habe. Und deswegen habe ich gedacht gehabt, dass man das für die Kinder ja auch mit anbieten kann und auch für Erwachsene. Und deswegen heute mal die Pancakes, weil die halt schnell gehen.
Und wie war das heute für die Kinder, die Pancakes selber zuzubereiten? Hatten die genug Ausdauer und Geduld, bis zum Schluss zu bleiben?
Ja, tatsächlich. Also es hat einen riesigen Spaß gemacht und es war aber auch eine kleine Sauerei. Also ich bin froh, dass die Küche jetzt wieder so aussieht, wie sie aussieht.
Man sieht nichts von irgendeiner Sauerei. Das haben Sie auf jeden Fall gut hinbekommen, hier gemeinschaftlich aufzuräumen.
Ja, genau. Und ja, in den Ferien bieten wir halt für die Kinder halt auch solche Kochwerkstätten an, genau, die über mehrere Tage gehen. Und dann haben wir noch die Weihnachtsbäckerei im Dezember, wo wir Plätzchen backen, mit Eltern auch gerne zusammen.
Ich habe gerade draußen schon eine Teilnehmerin gefragt, was ist das Geheimnis für fluffige Pancakes? Sie hatte gesagt, nicht zu lange rühren. Was sagen Sie denn als Köchin, als Bäckerin?
Tatsächlich ist es das. Nicht zu lange rühren. Das ist tatsächlich nur ganz kurz und dann, dass alles vermengt ist und das war's.
Dürfen wir probieren?
Natürlich.
Ich bin im Computerkabinett und neben mir steht
Tina Schindler, die Bereichsleiterin für das Thema Arbeit, Beruf, Digitalisierung. Und jetzt sind wir gerade in einem Raum, wo unser Dozent Boris Hajdukovic zum Thema grafische Gestaltung einen kurzen Schnupperkurs gibt.
Und er hat auch schon seine Arbeitsposition eingenommen. Er sitzt nämlich vor einem Rechner, hat eine Tastatur vor sich. Wir gehen mal rüber. Hallo Boris, was steht heute bei dir auf dem Programm im Schnupperkurs?
Also heute gibt es zwei Sachen, die ich gerne vorstellen möchte. Einmal Vektorgrafikprogramm Inkscape.
Was ist eine Vektorgrafik?
Eine Vektorgrafik ist eine Grafik, die man gerne zur Gestaltung von Logos und anderen grafischen Elementen im Design nutzt. Die sind dafür bekannt, dass man sie gut skalieren kann. Das heißt, man kann sie größer und kleiner machen, ohne dass sie da Details verlieren. Und das wäre das erste Stunde. Und die nächste Stunde ist GIMP, das ist ein Fotoverarbeitungsprogramm. Also ich biete gerne, und das ist super wichtig, Programme, die frei zur Verfügung stehen. Freie Software, Open Source.
Die man also nicht kaufen muss, sondern die jeder Mensch frei nutzen kann, kostenlos.
Genau, also das könnte man einfach mal hier runterladen und es nutzen. Lizenz ist frei, man kann es überall installieren, man kann es auch verändern, wenn man will, aber darum geht es ja nicht hier. Hier geht es darum, dass man auch diese Software nutzen kann, die von der Qualität und auch von der Leistungsfähigkeit nicht hinter professionellem Software steht.
Menschen, die heute zum Schnupperkurs kommen, wofür könnten die das im Alltag brauchen? Vektorgrafik oder ein Bildbearbeitungsprogramm?
Also Vektorgrafik nutzt man sehr gerne, wenn man eine kleine Broschüre machen möchte oder einen Poster oder was Kleines, das kann man auch nutzen. Und das kann auch nicht nur Privatpersonen nutzen, sondern man kann auch natürlich, das könnte man in Schulen verwenden oder in anderen Einrichtungen, die von öffentlichen Geldern zum Beispiel sich finanzieren und ich biete auch die Schulung für sowas an. Und das könnte zum Beispiel eine Menge Geld sparen, bei ganz vielen Einrichtungen, wenn man solche Programme nutzt.
Tina, ist auch noch was eingefallen?
Ja, ein anderes Kursformat, das gibt es bei uns natürlich als laufende Wochenkurse. Aber wir haben zum Beispiel das eben angesprochene Programm auch in einen Bildungsurlaub gepackt. Das heißt, man kann auch bei uns verschiedene Themen, da seine Bildungsfreistellungstage einlösen, die man ja in Thüringen als Arbeitnehmer zur Verfügung hat. Und Boris Hajdukovic gibt eben auch zum Thema grafische Gestaltung einen Bildungsurlaub. Sogar noch in diesem Jahr, in der ersten Dezemberwoche.
So, jetzt trete ich ein in Raum 23 und da gibt es heute einen Schnuppertermin fürs Mappencoaching. Und diesen Kurs leitet
Roy Müller. Hallo, herzlich willkommen.
Was hat es denn mit Mappencoaching auf sich? Das habe ich noch nie gehört. Was lernt man da?
Mappencoaching ist eigentlich, ich glaube so, wenn man sich interessiert, um irgendwie ein Hochschulstudium zu beginnen oder eine Universität, muss man ja irgendwie eine Aufnahmeprüfung machen. Das ist ja nicht Numerus Clausus, sondern irgendwie über eine Mappe muss man sich bewerben. Und wenn man sich dafür entscheidet, den Weg zu gehen, etwas Künstlerisches, Gestalterisches oder auch Architektonisches oder visuelle Kommunikation, was man auch immer alles studieren kann, über diesen Schritt der Mappe, der Bewerbungsmappe. Aber dann ist es, glaube ich, immer ganz sinnvoll, wenn man noch ein bisschen von alten Hasen lernen kann und irgendwie auch ein paar Tipps und Tricks abholen kann. Wie bereitet man auch eine Mappe auf? Wie präsentiert man sich in der Mappe? Wie zeige ich und meine Werke? Wie bringe ich die in eine schöne Form?
Was ist denn zum Beispiel ein herausstechendes Merkmal in so einer Mappe?
Für mich ist immer, wenn ich eine Mappe angucke, wahrscheinlich am herausstechendsten ist, dass sie schön präsentiert ist. Also die Arbeiten, es gibt eigentlich auch nichts Schlimmeres als wahnsinnig tolle Arbeiten, die irgendwie auf dem Blatt hingerotzt sind. Also die Arbeit selbst ist toll, aber sie wird halt irgendwie nicht würdig der Arbeit präsentiert. Also wenn sie dann einfach nur irgendwie am besten noch mit Eselsohren oder irgendwie einmal durch den Kuhmagen durch und wieder raus, das ist furchtbar. Und ich bin da vielleicht auch sehr sehr, sehr puristisch, klar, aber ist ein schönes Layout, irgendwie eine schöne Gliederung, schön präsentiert. Das macht einfach dem Betrachter viel, viel mehr Spaß als etwas dahingerotztes. Weil es ist auch ein bisschen so der Selbstrespekt von der eigenen Arbeit. Also wenn ich mir wahnsinnig Mühe gegeben habe, um eine Arbeit ganz liebevoll herzustellen mit stundenlanger Arbeit und dann am Schluss nicht richtig präsentiere, weil ich es einfach nur irgendwie wohin knalle oder nicht, oder vielleicht sogar nicht mal aufziehe, irgendwie nur mit Prittstift irgendwie auf einen Karton, wenn überhaupt, aufklebe und das ist noch krumm und schief und hat noch Knick drin, oh, da blutet einem das Herz. Also wenn man es alleine anguckt, wenn man ja weiß, was dahinter steckt.
Und das wird heute im besten Fall geändert. Dann viel Spaß im Kurs. Dankeschön, Roy.
Vielen herzlichen Dank.
Ich trete mal durch die nächste Tür. Auch hier geht es irgendwie um Kunst und neben mir steht jetzt
Andreas Jäckel.
Andreas, was passiert heute hier? Bietest du auch einen Kurs an und wenn ja, was machst du heute?
Ich bin hier Fachbereichsleiter, also Fachbereich Kunst, Kultur, Gestalten für Erwachsene und Fachbereichsleiter der Erfurter Malschule, also alles so bis 18 für Kinder und Jugendliche. Und also hier findet nachher Porträtzeichnen statt, dann werden Karten gestaltet in den Nachbarräumen, also wie gesagt Angebote für Kinder. Und auch Kalligrafie, dann Pastellzeichnen, also die Bandbreite. Dann ist noch Knüpfen, unten Origami. Ja.
Dann wünsche ich viel Spaß und danke. Hoffentlich viele neue, kreative, interessierte Menschen hier.
Dankeschön.
Danke, Andreas.
Danke, ciao.
Ich komme von Radio Frei und habe gerade gesehen, dass hier hinten was passiert im Hof. Hier wird gebastelt. Was genau passiert hier? Falten heißt es. Origami-Papier sehe ich hier. Was wird denn hier gefaltet?
Wir falten Kraniche zurzeit für den MDU, den Mitteldeutschen Origami-Tag, der im September hier an der Volkshochschule stattfinden wird.
Ja, und wir nutzen die Räume der Volkshochschule. Ja.
Und was passiert beim Mitteldeutschen Origami-Tag?
Da können alle Interessierten kommen und können mit uns falten. Es gibt also Workshops, insgesamt so circa 20, immer mehrere parallel. Und ja, es gibt so eine Community, die immer wieder auch gerne sich weiterentwickeln wollen. Aber auch Neulinge sind herzlich willkommen, die sozusagen schon ein bisschen Ideen haben, was vielleicht auch mal was probiert haben und sich freuen, dass sie Kontakt knüpfen können zu den Menschen, die ein bisschen weiter schon sind mit den Origami und nicht so ganz am Anfang stehen. Und
ich habe den Eindruck, dass Sie vier hier schon ganz schön weit sind, denn auf dem Tisch sind verschiedene Kunstwerke ausgebreitet. Schächtelchen aus Origami obendrauf verziert. Dann sehe ich auch ein paar Tiere. Das sieht hier aus wie ein Drache.
Ja.
Ja, ein Drache kann ich erkennen. Und die Kraniche, die Sie falten. Wie lange dauert es denn, bis so ein Kranich fertig gefaltet ist?
Oh, je nachdem, wie voll man ist. Also wir können ja eigentlich im Schlaf, sag ich mal, weil wir ja auch zum Krämerbrückenfest ganz viele da mitgemacht haben. Vor 2 Jahren.
Wie lange brauchen wir?
2 Minuten. Nein, nicht 2 Minuten. Nein, 5 wenigstens.
Es kommt immer darauf an, ob man es in Ruhe macht oder schnell.
Genau.
Oder
und es kommt auch ein bisschen aufs Papier an. Wir falten hier zurzeit mit etwas störrischem Papier, sag ich jetzt mal.
Das heißt, es gibt richtiges Origami-Papier auch?
Richtiges Origami-Papier.
Verschiedene Sorten.
Im Prinzip falten kann man mit jedem Papier. Aber nicht alle Papiere eignen sich für alle Modelle.
Ja, wenn man was Größeres machen will, ist klar, dass man ein bisschen steiferes Papier braucht. Ne? Und bei kleinen Sachen ist es schöner, wenn man dünnes Papier hat, weil wie man sonst mehrere Faltungen übereinander dann nicht mehr gut hinkriegt.
Ja. Das sieht ja auch sehr filigran hier aus. Sie würden zwischen 2 und 5 Minuten brauchen als geübte Falterinnen hier für so einen Kranich. Wie lange würde ich denn brauchen als Anfängerin, wenn Sie mir das jetzt beibringen?
Kommt drauf an, wie geschickt Sie generell mit solchen Sachen sind.
10 Minuten. Ich kann Geschenke einpacken.
10 Minuten schon.
Okay, ein Kranich 10 Minuten. Na dann. Und ich habe rausgehört, Sie haben gesagt, wir, das heißt, Sie sind doch zusammengeschlossen in einem Verein? Oder wie kann ich mir die Gruppe vorstellen?
Wir sind kein Verein. Wir sind nur eine
Interessengemeinschaft.
Interessengemeinschaft, genau. Die wir uns
nennen uns dafür der Origami-Club.
Seit dem Krämer Brückenfest.
Seit dem Krämer Brückenfest haben wir uns einen Namen zugelegt. Wir sind der Erfurter Origami-Club und wir sind Teil eines großen deutschen Origami-Clubs. Und wir nutzen den als sozusagen Werbeplattform. Die stellen uns das zur Verfügung, dass wir von diesem großen deutschen Origami-Verein kleine lokale Ausgründungen haben. Also zum Beispiel Origami-Stammtisch Dresden, Origami-Stammtisch Erfurt und so weiter. Und über diesen Origami-Verein kann man Kontakt zu uns aufnehmen. Aber wir sind im Grunde eine lose Interessensgemeinschaft. Und man muss nicht Mitglied im Origami-Verein sein, um zu uns zu kommen. Wenn man sich für Falten interessiert, kann man einfach vorbeikommen. Jeden 3. Donnerstag im Monat.
Und wo?
In meinem Atelier in der Kartäuserstraße. Und da gibt es eine E-Mail-Adresse auf der Website und da kann man Kontakt aufnehmen.
Vom Origami-Club Erfurt. Und während wir hier gesprochen haben, sind die Kraniche ruckzuck fertig gebastelt. Nein, gefaltet. Richtig?
Ja, das Wort basteln hören wir nicht so gerne.
Entschuldigung. Hallöchen, ich komme von Radio Frei. Darf ich mal fragen, in welchen Kurs Sie reingeschnuppert haben heute?
Englisch Beginner.
Und, was haben Sie mitgenommen oder gelernt?
Ja, also die Begriffe kannte man ja größtenteils schon, aber dieses freie Sprechen. Und wenn du jetzt vor jemand anders stehst, dass das halt fließend geht. War gut.
Es hat funktioniert. In einer Dreiviertelstunde.
Auch in einer Dreiviertelstunde.
Okay, dann wünsche ich weiterhin viel Spaß. Oder werden Sie denn weitermachen und einen Englischkurs hier besuchen?
Keine Ahnung, von der Zeit her müssen wir es erst mal gucken, wie es passt. Vielleicht dann im neuen Jahr. Aber war gut.
Sie kommen gerade raus aus der Volkshochschule. Darf ich fragen, in welchen Kurs Sie heute reingeschnuppert haben?
In den Schnupperkurs Englisch.
Und wie war's?
Ja, man musste erst
mal
seine grauen Zellen wieder etwas aktivieren. Ja, und muss ich erst mal wieder ein bisschen reinhören und reinsprechen. Und aller Anfang ist schwer.
Ja. Und werden Sie weitermachen?
Auf jeden Fall.
Ja. Neben Ihnen steht noch jemand. Wie war es denn für Sie heute im Schnupperkurs Englisch?
Auch sehr, also interessant, aber sehr anstrengend, muss ich sagen, weil ich schon zu lange raus bin. Und sie hat das zwar sehr gut gemacht mit dem Englischen, aber wenn man das Vokabular nicht hat, dann ist es schwierig, dann überhaupt noch folgen zu können.
Mhm. Ja. Das heißt, da muss man doch Hausaufgaben machen, Vokabeln lernen, all das kommt dann wieder.
Und wahrscheinlich einen Kurs nehmen, der dem Niveau entspricht. Mhm. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ja. Aber ich mache weiter, auf alle Fälle.
Dann wünsche ich Ihnen beiden viel Spaß.
Danke. Dankeschön.
Radio Frei in Erfurt, haben Sie einen Kurs besucht heute beim Schnuppertag?
Ja.
Ja, welchen Kurs denn?
B1, für B1-Berufung.
Für Deutsch?
Ja, für Deutsch.
Okay, und wie war das für Sie heute?
Ich möchte in der Zukunft in Deutschland eine Ausbildung machen. Deswegen muss ich für meine Sprache ein bisschen besser und besser sprechen. Deswegen. Und für Ausbildung muss ich gute deutsche Sprache oder gute deutsche Werte wissen, deswegen.
Okay, und was haben Sie heute gelernt im Kurs?
Heute, ich habe eine kleine Prüfung gemacht und ich habe bestanden, deswegen am nächsten Monat kann ich bessere oder B1 Prüfung machen und das war's.
Okay, danke. Wir haben uns vorhin getroffen, da waren Sie noch am Suchen, welchen Kurs Sie besuchen. In welchen Kurs haben Sie denn jetzt reingeschnuppert?
Ich habe jetzt Englisch Konversation mir mal angeschaut und dabei werde ich auch bleiben.
Ja, angeschaut und auch angehört. Wie war es denn für Sie?
Also für mich tun sich dann erstmal die ganzen Lücken auf und wo man merkt, also da hat man wirklich
Nachholbedarf und ich denke, dann bin ich richtig dort. Dann geht's weiter mit Englisch.
Dann viel Spaß damit. Vielen Dank und schönen Nachmittag noch.
Ihnen auch viel Erfolg.
Das waren Eindrücke vom gestrigen Schnuppertag an der Volkshochschule Erfurt. In der Schottenstraße waren die Türen geöffnet noch bis zum Abend. Und das Programm für die regulären Kurse könnt ihr online anschauen unter erfurt.de. Sucht dort nach Volkshochschule. The Look heißt dieser Song, Metronomy heißt die Band und der Sender heißt Radio Frei. Musikalisch geht es auch weiter, nämlich mit einer Band, die ihr hören könnt am übernächsten Wochenende. Also am 29. August, da findet in Erfurt wieder das Wipfelrauschen statt. Ein Festival
im Wald, am Wald, am Forsthaus Willrode. Und da gibt es Musik zu erleben. Ihr könnt euch natürlich umschauen, umhören, euch informieren, was ist da los. Und das Ganze beginnt am Samstag, am 29. August, nachmittags um 16.45 Uhr. Und dann spielen verschiedene Bands. Eine heißt Welten, eine andere Farbfilter, wieder eine andere Jagodi. Es gibt eine Bar, ihr könnt dort verweilen und am Sonntag geht es weiter am Forsthaus Willrode mit Yoga um 10.30 Uhr am Morgen, einem musikalischen Frühschoppen und dann gibt es am Nachmittag nochmal Musik vom Maliki Orchester. Und aus diesem ganzen Programm für das Wipfelrauschen-Festival am übernächsten Wochenende habe ich mir die Band Stray Colors rausgesucht. Die spielt am Samstag, am 29. August um 20.15 Uhr zusammen mit der Band Farbfilter. Und wie klingen Stray Colors? So. Lately I've been wishing for an unknown pleasure, simple as the movement of a hand waving by, and delicate as flowers on a white bridal dress, and naked as the truth. How about you? How about you? But as 40 hour feels like I'm reaching for the Eiffel Tower. They say things will come and go, and when it hits you, you know it happened. Some days I believe there's something waiting out there, but then again I believe in fairy tales too, and other times I think I see it in a stranger's eyes, glancing across the street, looking at me, looking at me. But as 40 hour feels like I'm reaching for the Eiffel Tower. They say things will come and go, and when it hits you, you know it happened. But as 40 hour seems like I'm drowning in a whiskey sour. They say love might come and go, but will I really know when it happens? But as for for the Eiffel Tower, they say things will come and go, and when it hits you, you know it happened. But as 40 hour seems like I'm drowning in a whiskey sour. They say love might come and go, but will I really know when it happens? Stray Colors heißt die Band aus München und die spielt am 29. August in Erfurt, nämlich beim Wipfelrauschen Festival am Forsthaus Willrode. Schon an diesem Wochenende könnt ihr an einem anderen Stadtteil Kultur genießen, nämlich am Wiesenhügel bei der Veranstaltungsreihe Kultur am Fenster. Die hat schon gestern am Mittwoch begonnen, geht heute weiter und noch bis morgen am Freitag. Und heute könnt ihr zum Beispiel um 19.30 Uhr die Band Just Brill hören. Die machen Akustik-Cover-Rock, so ist es hier angekündigt. Und wenn ihr die Band hören wollt, dann fahrt ihr mit der Straßenbahn bis zur Haltestelle Wiesenhügel, Endhaltestelle Wiesenhügel. Der Eintritt ist frei für die Kulturveranstaltungen und morgen am Freitag gibt es dort noch einen Flohmarkt ab 14 Uhr. Um 17 Uhr spielt die Band Kalter Kaffee, die machen Songs selber, sind Liedermacher, machen Liedkabarett. Ein weiterer Liedermacher ist Totte Kühn, tritt danach auf und Freitagabend geht die Kultur am Fensterreihe zu Ende mit Sommerkino. Freitag 20.30 Uhr präsentiert von Spirit of Football. Mehr zu diesem Film erfahrt ihr in der zweiten Stunde, wenn wir nämlich über die Filme der Woche sprechen. Wobei ich Teaser schon mal angezeigt wird, der Film passt zu Spirit of Football, Kick It Like Beckham. Den könnt ihr Freitagabend sehen im Sommerkino an der Endhaltestelle Wiesenhügel bei der Veranstaltungsreihe Kultur am Fenster. Einen anderen Künstler habe ich jetzt rausgesucht für die nächste Musik, ein Erfurter Künstler, heißt Dropped. Dropped hier bei Radio Frei zu hören. Ich spiele noch eine Musik und danach steigen wir ein in ein politisches Thema, nämlich blicken wir auf die extrem rechte Szene in Thüringen und das tue ich zusammen mit Felix von MOBE, der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Denn die mobile Beratung schreibt regelmäßig über die Aktivitäten der extrem rechten Szene, ordnet sie ein, bewertet sie. Und das tun wir auch dann im Radio. Und dieses Gespräch beginnt nach der nächsten Musik. Die kommt von Gör und heißt Walnuss.
Thank you.
Mehrmals im Jahr spricht Radio Frei mit der mobilen Beratung in Thüringen über die extreme Rechte in Thüringen. Wir blicken auf die Quartale im Jahr, jetzt konkret auf das zweite Quartal 2026 und welche Aktivitäten der extremen rechten Szene Mobit hier beobachtet hat. Und dafür begrüße ich im Studio Felix von Mobit. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Der Quartalsbericht für das zweite Quartal in diesem Jahr kommt zu dem Schluss, wir fangen nämlich mal hinten an, dass Thüringen seit Jahren ein zentrales Aktionsfeld der extremen rechten Szene ist und auch bleibt, und zwar in jeder Ausprägung. Welche konkreten Ereignisse gab es denn, die euch zu diesem Schluss veranlasst haben?
Ja, das ist manchmal für uns schon ein bisschen schwierig, weil wir das quasi fast jedes Mal schreiben müssen, wenn wir uns das angucken, was im zurückliegenden Quartal passiert ist. Aber es ist leider so. Das heißt, wenn wir jetzt alleine auf die letzten 3 Monate gucken, haben wir große extrem rechte Tagungen. Wir haben Reichsbürger-Großaufmärsche. Wir haben den AfD-Bundesparteitag. Wir haben mehrere Neonazi-Großprozesse. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass immer, obwohl das so ein bisschen zu einer Floskel geworden ist, haben wir wirklich auch einfach große Veranstaltungen, wo die gesamte bundesdeutsche rechtsextreme Szene verschiedener Ausprägungen nach Thüringen kommt. Und das hat sich einfach so etabliert und das ist wirklich auch ein Stück weit beängstigend. Vielleicht setzt irgendwann so ein Gewöhnungsgefühl ein, aber Thüringen ist da immer ganz vorne mit dabei.
Wir versuchen jetzt in den nächsten Minuten diese großen Ereignisse mal einzeln zu betrachten und zu schauen, worum handelt es sich da. Und beginnen möchte ich mit dem 4. Juli, dem Wochenende, das bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Denn hier in Erfurt fand der Bundesparteitag der AfD statt. Der war angekündigt, genauso wie große Gegenproteste von den Bündnissen Zusammenstehen und Widersetzen. Die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Also, was wir wissen, mehrere hundert AfD-Delegierte waren in der Messe Erfurt beim Bundesparteitag. Die anderen Zahlen schwanken. Es gibt Zahlen von etwa 50.000 Menschen, die an Kundgebungen, an Demonstrationen, an Demokratiefesten teilgenommen haben, um der AfD und ihren politischen Positionen etwas entgegenzusetzen. Wie bewertet ihr denn dieses aktionsreiche Wochenende des 4. Juli mit dem AfD-Bundesparteitag in Erfurt?
Also ich glaube, der erste Punkt ist, dass für alle, die mitgemacht haben, es waren extrem anstrengende Wochen, Monate und ein verdammt anstrengender Tag. Ich glaube, es war ein für die meisten sehr erschöpfender Tag. Ich habe sehr viele Menschen gesehen, die an der Orga beteiligt waren, die irgendwann auch einfach nur geschlafen haben, irgendwo im Backstage-Bereich. Wenn man etwas vorher anfängt, muss ich sagen, was total erschreckend war und was ja auch gezeigt hat, dann, dass das Quatsch war, war die Berichterstattung im Vorfeld. Die Horrorszenarien, die da von Medien, natürlich auch von rechten, sogenannten alternativen Medien, aber auch von großen normalen Medien, sozusagen etablierten Medien angestoßen wurde, von Bürgerkriegsszenarien, von Ausschreitungen, man müsse die Stadt zumachen, die Geschäfte müssen ihre Fenster verbarrikadieren. Also dieser absurde Berichterstattungsblödsinn, das war schon im Vorfeld extrem, weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, aber es war extrem absurd, weil es auch überhaupt nichts mit einer vernünftigen Analyse und einer vernünftigen Einschätzung zu tun hat. Gezeigt hat sich am Ende über die Zahlen, ich habe nicht gezählt, aber irgendwas zwischen 30.000 bis 50.000 Menschen waren in Erfurt. Es war ein extrem friedlicher Tag. Die Menschen haben in verschiedenen Aktionsformen irgendwie ihren Protest zum Ausdruck gebracht, Konzerte, wie gesagt, Demokratiefeste, alles dabei, bis hin natürlich auch zu Blockaden. Es gab natürlich irgendwie an der einen oder anderen Stelle auch mal kleinere Auseinandersetzungen mit der Polizei, aber wenn man sich überlegt, über was für ein riesengroßes Personenpotenzial für ein Protestszenario wir hier sprechen, ist das ein völlig friedlicher Tag, wo einfach wirklich zehntausende Menschen ihren Protest zum Ausdruck gebracht haben und es hatte überhaupt nichts mit der unseriösen Berichterstattung im Vorfeld zu tun. Für uns, wir waren ja am Bündnis Zusammenstehen dran, das heißt also das, was oben an der Messe und die Großveranstaltung gemacht hat und ganz viele kleinere Veranstaltungen in der Stadt, war es ein extrem erfolgreicher Tag, super viele Menschen, es hat alles hervorragend geklappt. Also natürlich gibt es immer Kleinigkeiten, mit denen man hinterher nochmal in die Revision gehen muss und nochmal überlegen muss. Aber so insgesamt hat es gut geklappt. Viele Künstlerinnen da, tolle Konzertsachen, gute Reden. Also wir sind da schon insgesamt nach außen sehr, sehr zufrieden.
Du hast gesagt, es gab hier ein großes Potenzial. Es konnten viele Menschen mobilisiert werden, in Erfurt auf die Straße zu gehen. Was bleibt denn nach so einem Großereignis, nach diesem großen 4. Juli-Wochenende? Was heißt das jetzt für die Zivilgesellschaft, die ja weitermachen will, weitermachen muss, um sich gegen die extreme Rechte in Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern zu engagieren?
Ich glaube, das große Motto oder was man als Fazit ziehen kann, ist, egal wo dieser AfD-Bundesparteitag stattfindet, es wird erheblichen Protest geben. Es gibt sozusagen von Seiten der demokratischen Zivilgesellschaft nicht diesen Normalisierungsfaktor, den wir auf so vielen Ebenen erleben. Ja, es wird widersprochen und es werden Menschen immer zeigen, und zwar Tausende von Menschen, egal wo in der Bundesrepublik, dass diese extrem rechte Partei unsere Demokratie angreift und man sich dagegen auch engagieren möchte. Ich glaube, das muss man einfach sagen. Und dann kann man, ich habe das in den rechten Netzwerken auch gesehen natürlich, dann haben die alle sich gefreut, weil sie irgendwie ein paar Stunden früher aufgestanden sind. Das muss man sich überlegen. Die feiern hinterher das mit so Sachen wie die Antifa müsse so früher aufstehen. Aber wenn man das mal sich genau anguckt, die AfD musste irgendwann die Nacht um 2, um 3 Stunden vor ihrem Parteitagsbeginn schon in die Halle gebracht werden, weil sie ansonsten gar nicht mehr sicher sein konnten, dass sie da hinkommen. Das wird heute als Erfolg gefeiert, dass man irgendwie da 5 Stunden lang in der Halle rumsitzen muss, bevor überhaupt irgendwas losgeht. Also das fand ich auch extrem interessant, und das zeigt ja auch, AfD-Bundesparteitage können ohne relevanten Protest nicht stattfinden, und ich glaube, das ist wichtig, und es ist auch wichtig zu sehen, dass viele Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, also egal, ob das Leute sind, die für Migration eintreten, ob queere Leute, einfach Leute, die Angst haben um die Demokratie, die kommen zusammen, und wir sind irgendwie nicht wenige, sondern Zehntausende, die sich dem noch entgegenstellen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Gefühl. Ich habe ja auch die Demos begleitet, Fotos gemacht und so weiter. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tag auch, um zu sehen, dass man nicht allein ist. Das sind ja immer auch diese Demos ein gutes Gefühl, weil man gemeinsam an einem Strang ziehen kann.
Und auch mit großer Strahlkraft eben ins gesamte Bundesgebiet. Ein Foto habe ich gefunden in eurem Quartalsbericht. Da sehen wir eine Person, wahrscheinlich auf der Kundgebung, die so ein Schild hochhält, auf dem steht, Faschismus löst keins deiner Probleme, so als ein Statement von diesem Wochenende. Am 4. Juli hat nicht nur der AfD-Bundesparteitag in Erfurt stattgefunden, sondern noch eine andere größere Veranstaltung, die ihr als MOBIT beobachtet habt, weil ihr sie der extrem rechten Szene zuordnet, nämlich eine Reichsbürgerveranstaltung in Greiz. Kannst du das nochmal für uns einordnen, bitte? Welche Bedeutung, welche Rolle spielt dieses Treffen?
Genau, das ist Deutschlands größter Reichsbürgeraufmarsch. Der findet jetzt demnächst zum 10. Mal statt. In Greiz war die 9. Veranstaltung, das sogenannte große Treffen der Bundesstaaten. Das ist die Sparte der Reichsbürgerszene, die davon ausgehen, dass immer noch die Verfassung von 1871 gilt. Und da sind auch wieder rund 500 Leute aus der ganzen Bundesrepublik angereist. Das wirkt vor Ort, ich habe mir den die letzten Jahre auch mal angeguckt, völlig abstrus, also wie so eine Kostümveranstaltung, aber die meinen das einfach ernst, die Leute. Und da sind dann rund 500 Leute gekommen, muss man aber auch sagen, der Zenit der Reichsbürgerszene, der ist überschritten. Diese Veranstaltung hatte in der Spitze 2024 in Gera damals auch, also der war schon zum dritten Mal in Thüringen, rund 1000 Teilnehmende. Und dieses Jahr waren es jetzt knapp nur noch die Hälfte, also quasi 2 Jahre später. Und trotzdem in Thüringen. Das heißt also, da ist der harte Kern übrig geblieben, aber es geht trotzdem nach unten. Aber nach wie vor, hunderte von Leuten, die glauben, und die Bundesrepublik sei kein legitimer Staat, reisen nach Thüringen, kommen zusammen, um sich da irgendwie Reden von Szene, Vordenkern anzuhören und da gemeinsam irgendwie dafür zu protestieren, dass man wieder zurückkommt zur Verfassung von 1871. Das sind schon extrem absurde Szenarien, die sich da abspielen, und wie gesagt, mit knapp 500 Leuten in Greiz, jetzt auch keine kleine Veranstaltung.
Aber kleiner als in den vergangenen Jahren. Wie erklärt ihr euch denn die geringeren Teilnehmerzahlen bei diesen Reichsbürgerveranstaltungen jetzt verglichen mit den Vorjahren?
Also die Reichsbürgerszene hat durch Corona schon einen extremen Boost bekommen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Verschwörungsideologien da so eine große Rolle gespielt haben und dass Reichsbürger auch anknüpfen konnten an so klassische Corona-Verschwörungserzählungen. Und natürlich auch Leute wie Xavier Naidu, die immer wieder solche Sachen in solchen Medien irgendwie auch verbreitet haben, haben natürlich dazu eine Popularität beigetragen. Aber ich glaube auch, dass die so sehen nach der 10. Demo, dass halt das Deutsche Reich von 1871 immer noch nicht wieder da ist. Und ich glaube, es erschöpft sich dann irgendwann auch in der Erzählung, weil diese Verschwörungsideologien haben ja so Elemente wie, okay, es ist 11:55, wir müssen was regeln und so weiter. Aber wie lange machst du eigentlich was mit, wenn du siehst, es passiert eigentlich gar nichts? So, und ich glaube, da verabschieden sich dann schon auch Leute, dann zerstreiten sich Reichsbürgergruppen regelmäßig. Also auch da gab es immer wieder Streit in diesen Kreisen, so dass das dann so ein bisschen bröckelt. Und ich glaube, irgendwann ist die Geschichte auch auserzählt, dass man jetzt irgendwas damit bewegen könnte. Und manche merken dann auch einfach, naja, ich fahre da jetzt zum 9. Mal hin, aber auch danach bleibt die große Revolution und die große Abschaffung der Bundesrepublik irgendwie aus. Und dann erschöpft sich das, glaube ich, auch ein bisschen die Erzählung.
Das war so ein Blick zurück auf die Veranstaltung der Reichsbürgerszene, auch am 4. Juli in Greiz. Dann gab es noch andere, kleinere Veranstaltungen, die ihr als Mobit der extrem rechten Szene zuordnet. Wir haben Veranstaltungen vom Dritten Weg, also der Neonazi-Kleinstpartei. Wir haben am 1. Mai etwa 200 Neonazis in Gera gehabt und ein rechter Verlag hat sein Verlagstreffen in der Nähe von Altenburg durchgeführt. Welche Rolle spielen all diese kleinen und kleinsten Gruppen und Gruppierungen, wenn ihr so einen Blick werft auf die extrem rechte Szene in Thüringen? Welche Bedeutung haben die eigentlich?
Also es ist insgesamt spannend, weil man sich halt angucken kann, wie die verschiedenen Spektren sich entwickelt haben und wie sich eben auch Trends und Strategien in der extremen Rechten verlagern. Und das ist halt super spannend für uns natürlich analytisch. Da ist dann sozusagen der dritte Weg mit seinem Personenpotenzial, was hier irgendwie kaum zweistellig sein dürfte, ist natürlich irgendwie nicht bedeutend politisch. Ja, die werden hier nichts verändern, aber sie schaffen es halt eben teilweise durch ihre Veranstaltung Jugendliche zu binden. Spannender war tatsächlich dieses Verlagstreffen, das hier stattgefunden hat, was von einem Burschenschafter, der sehr AfD-nah ist, durchgeführt wurde. Und da konnte man erstmal sehen, dass diese Unterteilung zwischen AfD, neue Rechte, Neonazi-Szene und so, die existiert ja überhaupt nicht. Also da wird so ein Treffen veranstaltet, da sind dann Leute aus der Neonazi-Kampfsportszene, aus dem Hooligan-Bereich, aus der neuen Rechten, da ist dann irgend so eine NIOS-Mitarbeiter damals noch. Also da kommen dann so Leute zusammen aus so vielen unterschiedlichen Sachen, die ich jetzt erstmal der weit rechten politischen Szene in Deutschland einordnen würde. Und da sieht man eben krass, wie vernetzt die Szene eigentlich ist und wie wenig Abstand es auch gibt zwischen irgendwie den eigentlichen Spektren, weil auf diesen Großveranstaltungen kommen sie dann doch immer alle zusammen und zwar sehr, sehr breit. Und finanziert und unterstützt wird das Ganze dann von AfD-Bundestagsabgeordneten aus Thüringen. Da weiß man dann eben auch, wo das Geld sozusagen landet, was der demokratische Parteienstaat sozusagen der AfD zuführt, den Abgeordneten zuführt, die dann auf einmal auftreten als Finanziers und Unterstützer von solchen Großveranstaltungen.
Du hast gesagt, es gibt die unterschiedlichen kleinen Gruppierungen, die sind miteinander vernetzt. Wie kommt ihr letztendlich zu dem Schluss, dass die Szenen untereinander sich kennen, sich gegenseitig stärken, sich auch gegenseitig finanzieren? Was sind da eure Beobachtungen?
Naja, also ganz interessant sind für solche Sachen natürlich wirklich diese Großveranstaltungen. Da siehst du halt, wer kommt. Das ist ja auch, hat ja auch immer eine symbolische Bedeutung. Also wer kommt dahin? Welche Medienberichterstattung findet statt? Bei diesem Verlagstreffen in Altenburg ist dann irgendwie stundenlang streamt der Neonazi Sebastian Schmidtke, der jahrelang als NPD-Funktionär unterwegs war. Der ist dann, macht da die Berichterstattung und interviewt da die Leute. Also deswegen diese Großveranstaltungen sind tatsächlich immer spannend, weil das ist so ein bisschen so ein Bild auch, wie die Szene gerade so auftritt. Und deswegen ist das für eine Analyse der extrem rechten Szene, wie gerade der Stand ist, ist das wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig. Dann siehst du natürlich auch in diesen alternativen, sogenannten alternativen Medien, wer interviewt wen, wer ist zu Gast, ja, welche Streamer streamen vom AfD-Bundesparteitag auch da wieder, ja, da haben wir irgendwie Streamer, die aus der Neonazi-Szene kommen und so weiter. Und deswegen, Großveranstaltungen ist immer ein Abbild auch, wie die Szene gerade läuft, neben Publikationen und so weiter, aber das ist schon ganz, würde ich sagen, das wichtigste Element, um solche Analysen sozusagen auch zu stützen.
Das sagt Felix von MOBE, der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen über den Quartalsbericht, die Aktivitäten der extrem rechten Szene in Thüringen in den letzten Monaten. Und ich habe das Gespräch geteilt. Wir hören jetzt Musik und den zweiten Teil des Gesprächs dann danach. Und dann werden wir einen Blick werfen, nämlich auch auf die Landtagswahlen, die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und welche Rolle die im Gesamtgefüge spielen.